Hallo und herzlich willkommen zum Trecker Talk Podcast des New Ideas Think Tank, einem auf die Landtechnik, ja generell die Off-Highway-Branche spezialisierten Beratungsunternehmen. Dieser Podcast ist für alle Landtechnik-Professionals und Begeisterte, die wissen wollen, wie die Branche tickt. Hier erfahren Sie einzigartige Hintergrundinformationen aus erster Hand von den entscheidenden Köpfen der nationalen und internationalen Landtechnikhersteller und Händler. Dadurch bekommen Sie mehr Sicherheit in Ihren Entscheidungen, die Sie auf die Überholspur in eine erfolgreiche Zukunft bringt. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
Mein Name ist Dieter Denzer. Als meinen heutigen Talkgast darf ich hier in Marktoberdorf, präziser im Besucherzentrum von Fendt, einen Mann begrüßen, mit dem ich in den letzten gemeinsamen Podcast an einem denkwürdigen Tag aufgenommen hatte, nämlich am 22. Februar 2022. Sprich unmittelbar, bevor Russland die Ukraine überfiel. Christoph Kröblinghoff. In seiner Signatur ist zu lesen, Vizepräsident und Vorsitzender der Geschäftsführung Ecofendt. Ein herzliches Gott. Grüß Gott, lieber Christoph, wie man es bei uns so sagt.
Dieter, auch von meiner Seite willkommen hier in Marktoberdorf und ich freue mich wieder, mit dir diesen Podcast machen zu dürfen.
Christoph, ist für dich, für Fendt, die Welt, also gehen wir da nochmal zurück, weil das sind tatsächlich eben, sind jetzt schon 3,5 Jahre, sind vergangen. Ist die Welt eine andere geworden? Wie siehst du das?
Ja, es ist eine andere geworden, Dieter. Ich musste wirklich nochmal drüber nachdenken und auch mit dem Hinweis von dir, dass wir exakt 2 Tage vor dem kriegerischen Überfall Russlands auf die Ukraine den letzten Podcast gemacht haben. Zu der Zeit habe ich auch noch einer Falscheinschätzung unterlegen und konnte mir es fast kaum vorstellen, dass es wirklich stattfindet.
Bist du mit Sicherheit nicht der Einzige.
Ich gebe auch zu, dass ich zu der Zeit in der letzten Dekade in Summe bestimmt 3 bis 4 Monate in Summe auch in Russland und der Ukraine verbracht habe, um damals auch das Händlernetz in meiner vorherigen Funktion zu überprüfen, zu optimieren etc. etc. Und ich sage an der Stelle, ich habe dort wunderbare Menschen auch in Russland auf dem Land kennengelernt. Ich glaube, man muss da einfach differenzieren zwischen der Bevölkerung einer russischen Landbevölkerung und mit Sicherheit einem Lenker, der wirklich kaum zu ertragen ist. Das ist die Situation. Die Welt ist eine andere geworden. Wir haben volatile Märkte bekommen. Plötzlich sind Lieferketten auch durch diesen Krieg in Mitleidenschaft gezogen worden. Wir haben plötzlich ein überzogenes Pricing bekommen. Rohstoffe, Elektrizität, Energie, Rohwaren wurden auf einmal in unbeschreibliche Höhen katapultiert.
Ja.
Aber wir haben es natürlich auch gesehen, was mit den Weizenpreisen zu der Zeit passiert. Also derzeit, kurz danach, haben wir eine Unsicherheit gehabt, die einfach kaum beschreiblich war.
Ja, jetzt mittlerweile, also das war, wenn ich mich richtig erinnere, das ist zwar nichts wenig gehandelt worden für 30 Euro, aber wir haben im Peak für 30, über 30 Euro einen Doppelzentner Weizen und jetzt sind wir irgendwo bei 16, 17 Euro.
Ja, lass uns aber auch nicht vergessen, dass Kalkamon auch teilweise 850 Euro die Tonne kostet.
Ja, okay.
Also das war das andere die andere Seite der Medaille. Okay, ja. Wir sind jetzt mittlerweile, wie du gerade sagtest, jetzt mittlerweile im 4. Jahr des Krieges und jeder ist eigentlich der Kriegsaktivität müde geworden. Es gibt sehr, sehr viele politische Anstrengungen, die ich jetzt nicht eingehen will. Und wir alle haben wirklich die Hoffnung, dass dieser Krieg bald zeitnah zum Ende kommt und bitte jetzt nicht zulasten der ukrainischen Bevölkerung und weiteren territorialen Verlusten. Was für uns wirklich Besonderheit ist, wirklich, dass nach wie vor die Landbevölkerung, auch unsere Vertriebspartner, die wir noch dort aktiv haben, unsere Mitarbeiter in der Ukraine einen wahnsinnigen Job machen. Ich habe wirklich ganz, ganz hohe Hochachtung vor denen, dass sie tagtäglich auch unter dem Risiko ihres persönlichen Lebens Vertriebsaktivitäten, Serviceaktivitäten, Partsaktivitäten tun.
Ja, aber ist das so, was uns zugänglich ist, dass der Markt, dass wir zum Beispiel jetzt in 25 eigentlich eine Rekordnachfrage haben aus der Ukraine und die sich irgendwo, diese Polarität auf der einen Seite, irgendwo der permanent unter Druck zu stehen, dass irgendwo was passiert, dass eine Drohne kommt, also die irgendwie arrangieren die sich scheinbar damit, oder?
Man oder wie nimmst du
das wahr?
Wir müssen natürlich auch sehen, dass natürlich sehr, sehr viele wirkliche Industrietätigkeiten zum Erliegen gekommen sind, besonders weil sie halt auch im Osten waren. Und ich glaube, es geht wirklich in erster Linie darum, um die Menschheit, die Bevölkerung dort ausreichend mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen. Und andersrum ist nach wie vor das Thema Weizen, Sonnenblumen, Zuckerrüben oder der Zucker daraus ein wichtiges Export-Einnahmequelle der ukrainischen Landwirte. Zurückkommt auf den Markt, Dieter, ja, das ist eine einfache Hochrechnung. Wir wissen mittlerweile, was nach 8 Monaten in dem Markt hineinverkauft worden ist an westlichen Traktoren. Und klar, wenn man das jetzt durch 8 teilt und multipliziert mit 12, dann sind wir fast vielleicht bei einem Industrie von westlichen Traktoren, die bei 2200 bis vielleicht 2500 enden wird. Das haben wir schon mal gehabt. Ja, in dem Jahr 18, 19.
Aber das war runtergefallen, glaube ich, überhaupt die 1000, oder?
Absolut. Das heißt, und jetzt im Endeffekt den Mut unserer, der Landwirte auf der einen Seite, aber auch unserer Vertriebspartner, wieder in die Landtechnik zu investieren, ist wirklich besonders. Wirklich so krass, wie sich das anhört. Wir machen keine großen Feldtage mehr. Es sind viele kleine, um auch das menschliche Risiko zu minimieren. Ja, das Erste, was sie tun beim Feldtag, ist auch schnell 50 Meter Schützengraben auszuheben, weil wenn ein Drohnenalarm kommt, dann verbarrikadiert man sich schnell da rein und kommt anschließend wieder raus. Das sind diese extrem krassen Beispiele. Aber ohne jetzt Namen und Orte zu nennen, einer unserer wirklich erfolgreichsten ukrainischen Familienunternehmen, die wir dort haben als Händler, wird in den nächsten Tagen eine neue Grundsteinlegung haben. Er wird die dritte Niederlassung investieren. Er investiert in ein großes Parts-Depot, er investiert in Service, um im Endeffekt auch den Landwirten einen auskömmlichen Service zu bieten. Nichtsdestotrotz gab es vor, das konnten wir alle lesen, vor, glaube ich, einem Vierteljahr eine erste Untersuchung, dass mittlerweile rund 1,6 Millionen Hektar komplett kontaminiert sind, die entweder im Grunde genommen Restbestände von Artilleriegeschützen oder sonst was im Boden
oder vermint
haben.
Sind, oder?
Vermint sind, selbstverständlich. Mhm. Dies natürlich auch bei ersten Friedensaktivitäten im Grunde genommen ja aufzuarbeiten ist. Auch das ist eine große Aufgabe für das Land. Und ich glaube, das Gute dabei ist, sollte es zu einem Frieden kommen, dass dann auch sehr, sehr viel westliches Geld in das Land hineinkommen wird, um den Aufbau zu unterstützen.
Da will man in einem kurzen Bogen auf den Aggressor bringen, wie du sagst, die ländliche Bevölkerung in Russland ist im Grunde da irgendwo so außen vor. Aber euer Russland-Geschäft ist im Grunde komplett zum Erliegen gekommen, oder?
Ja, ist so. Wir haben auch klar nach wenigen Wochen, nach dem 24. Februar, gesamt unsere Aktivitäten in Russland auch bewusst beendet. Wir haben unsere Gesellschaft, die wir dort hatten, abgewickelt. Wir haben uns Mitarbeiter getrennt und wir sind dort rausgegangen, um einfach auch ein politisches Zeichen zu setzen. Das kann man nicht unkommentiert so lassen.
Ja, weil insgesamt gehen halt doch viele Ware über die Türkei und über Kasachstan, glaube ich, nach Russland. Also was wir so hören, also das ist
Dieter, du weißt, dass ich seit 2020 die Verantwortung für Fendt übernommen habe und ich habe vor kurzem einmal in einem Mitarbeiterbüro gestanden und der hatte eine große Weltkarte und dort ist mir einfach nochmal bewusst geworden, dass ein riesengroßer Markt plötzlich politisch weggefallen ist im Jahr 2022, wo wir heute mit Sicherheit weit über 2000 Traktoren vertreiben würden. Wir hatten ja dort eine existierende Händler
Organisation gehabt.
Diese ganzen 11 Regionen der Schwarzerde-Regionen waren abgedeckt mit wirklich substanziellen, starken Händlern, die auch gut funktioniert haben. Ob das und wann es wiederkommt, ist ein anderes Thema. Aber das sind halt momentan geopolitische Themen und Veränderungen, auf die wir uns eigentlich leider tagtäglich einstellen müssen, die eigentlich mit uns, mit der Branche an sich gar nichts zu tun haben. Ich sage an der Stelle auch ganz bewusst, wir haben nicht strukturelle Probleme wie die Automotive-Industrie. Ja, wir haben ein extrem schwaches Jahr 24 gehabt für alle Industriepartner. 25 hat auch noch keine Verbesserung gebracht und auch mit 26 sind wir sehr zurückhaltend. Aber das ist nicht im Grunde genommen agrarischen oder strukturellen Problemen geschuldet, sondern wirklich geopolitischen Turbulenzen, die wir als Landtechnikindustrie, da müssen wir lernen, mit umzugehen. Anders kann ich es gar nicht sagen.
Ich möchte nochmal, weil du es jetzt gerade sagst, 26 ist noch nicht so oder hast du nicht das Gefühl, aber auf der anderen Seite kommen doch viele Signale von den Märkten, auch von den Herstellern, ob das jetzt über der CEMA-Index ist, auch über die, kommen wir nochmal zurück zur Ukraine, auch da wird ja geredet, dass da richtig Bedarf da ist, oder siehst du das nicht so?
Ja und nein. Europa ist so groß und so heterogen, dass es immer wieder Märkte gibt, die hervorragend funktionieren und manche halt eben nicht. Und wir werden einige zentraleuropäische Länder haben, die funktionieren. Aber ein Land, das wirklich auch vielleicht manche gar nicht so auf dem Radar haben, ist zum Beispiel, was massivst rückläufig ist, ist UK in diesem Fall. Mhm. UK hat wirklich drei Faktoren gehabt. Und ich war ja gerade im Sommer dort und habe sehr viele Landwirte auch nochmal getroffen. UK leidet momentan unter drei Dingen. A, haben sie eine furchtbare Ernte gehabt. Also im Herbst war es so nass, dass sie nichts reinbekommen haben. Dann haben sie die größte Dann haben sie die größte Frühjahrstrockenheit dieses Jahr gehabt. Also geringe Erträge, dann auch bei niedrigen Preisen. Das kommt nochmal dazu. Also wenig Menge, wenig Preis. Das Zweite ist, das haben sie uns auch deutlich aufgezeigt, dass mittlerweile die staatlichen Unterstützungen vergleichbar zu den EU-Zahlungen, die es aus unsere Landwirte haben, weniger als die Hälfte ist. Wenn ich richtig informiert bin, haben die Landwirte letztes Jahr 117 Euro bekommen, im Vergleich zu bei uns 240, 250.
330 oder 34 oder was sind wir, ja.
Genau.
Ja, ja, ja.
Und das jetzt nochmal, was auch vorher nie war, das ist jetzt auch eine Generationsveränderung, dass die Vererbung in die nächste Generation momentan einer erhöhten Versteuerung unterliegt, was es nie in der Landwirtschaft gegeben hat. Also dort in England ist wirklich eine tiefe Veränderung und Verunsicherung in der Landwirtschaft da, aber ist ein lokales Thema.
Also kommen wir mal zu Deutschland, der Heimmarkt. Also da sind ja schon positive Tendenzen. Aber wenn ich mir jetzt schaue, jeden Monat ist der Rückgang, der ja im Januar, Februar exorbitant hoch war, jetzt sind wir irgendwo, glaube ich, bei 4% gewesen im August. Also der Rückgang gibt eigentlich schon Hoffnung.
Oder? Deutschland, du hast wirklich so richtig, ich versuche gerade die richtige Antwort zu finden. Deutschland ist immer eine Herausforderung.
Ja.
Deutschland hat die kritischsten und anspruchsvollsten Kunden, was auch gut ist, an denen haben wir uns zu reiben. Es ist aber nach wie vor auch immer noch der stabilste und wenigst volatilste Markt, den wir haben. Und du hast gerade auf das Thema Business Barometer angesprochen. Da sind wir ja jetzt seit 3-4 Monaten in dieser Phase, dieses Upswimming, und fragen wir uns dann, geht's jetzt mal langsam in dieses Growth-Korridor, ja oder nein? Das wird natürlich darüber gestützt, dass natürlich sehr, sehr viele Investitionsbereitschaft gerade jetzt mal auch endlich, sage ich mal, in die Hofinnenwirtschaft geht.
Genau, in die Tierhaltung.
Also wir sind ja hier in Marktoberdorf, vielleicht für die zuhören, am Fuße der Alpenkette. Es gibt hier kaum einen Ort, wo nicht momentan ein Hochbaukran steht und im Grunde genommen für den Stallbau. Da wird also jetzt wirklich investiert, viele kleinere hören auf und die Investition kommt von 30 auf 60, von 50 auf 100 Kühe oder auch von 120
auf 300 und 400 Kühe.
Absolut. Ne? Und ich finde, das ist auch richtig und fair. Die Landwirte haben jetzt mal endlich wieder Milchgeld bekommen. Und dass sie jetzt in der jetzigen Phase in Strukturen investieren, ist die richtige unternehmerische Entscheidung.
Vielleicht für die Zuhörer auch. Wir haben eigentlich schon seit geraumer Zeit ein Allzeithoch im Rindfleischbereich.
Absolut.
Also über 7 Euro, genau. Das hat's ja nie. Also ich bin ja selber Rinderhalter.
Genau.
Das hat es nie gegeben, über 7 Euro. Und von daher gesehen, man sieht es auch an der Rentenbank, all diese Themen, da um 70%, ich glaube 73% sind tatsächlich die Förderabfragen in Richtung Stallhaltungs-, also im Tierhaltungsbereich sind die hochgegangen in diesem Jahr. Das dokumentiert das ganz gut, ja.
Das ist richtig und wichtig, dass auch gerade die Landwirte, die im Grunde genommen aus dem Rindviehbereich jetzt mal endlich Geld verdienen und auch wieder investieren. Das hat auch fast über 10 Jahre nichts passiert.
Genau.
Und ich weiß es halt eben auch aus dem Kammerbezirk Westfalen-Lippe und aus der Region westliches Niedersachsen, dass auch jetzt endlich mal wieder Anträge kommen, um in den Schweinehaltung zu investieren. Sowohl ein bisschen weniger in die Sauenhaltung, aber trotzdem sind jetzt auch diejenigen da, die sich jetzt auch schon mal wieder trauen, in die Schweinemast zu investieren. Das sind alles Betriebe, die sowieso schon drin sind. Es kommt kein Newcomer mehr rein. Mhm. Aber die jetzt schon 2000 Mastplätze haben, stellen einen Antrag für 4000 und halt dementsprechend weiter. Weil wir natürlich auch in den letzten Jahren einfach zu viel Kapazitäten hier in Deutschland haben verloren und Tierhaltung ist, muss man sagen, sehr viel nach Osteuropa abgewandert. Und dem müssen wir auch mal einfach mal entgegenwirken. Mhm. Und insofern, wenn jetzt halt momentan Investitionen mehr in die Veredelung kommen, dann ist das so. Aber diese Betriebe werden natürlich, das sind Zukunftsbetriebe, die im nächsten Schritt auch wieder in die Außenbewirtschaftung investieren werden.
Ja, weil eben Stallhaltung, dann das ist ja anders wie was der Teufel, ob man jetzt irgendwo in einem Büro oder sonst was, da reden wir von, irgendwo, da legst du dich für 30 Jahre oder was legst du dich im Grunde mit so einer Investition fest?
Absolut.
Also für eine Generation. Ich möchte mal für diejenigen Zuhörer, die dich jetzt, für die du eher so ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt ja bist, mal eine kurze Vorstellungsrunde trotzdem jetzt mal schnell noch nachschieben. Also du dürftest ja in deiner wirklich, also für mich und ich glaube für viele andere, ja, beeindruckenden Berufskarriere beide Seiten der Landtechnikbranche in verantwortlicher Position kennenlernen. Du warst unter anderem, also beim Landmaschinenfachhandel warst du Generalbevollmächtigter der RWZ Rhein-Main eine ganze Zeit lang und dann bist du in die Herstellerseite rübergewechselt, zunächst als Vicepräsident Distribution Management. Daher warst du viel in diesen ganzen Ländern unterwegs. Und im Januar 2020 bist du zu dem geworden, was du heute bist, nämlich Vicepräsident und Vorsitzender der Geschäftsführung von Ecofend. Welche Seite, Christoph, Landtechnikhandel oder Hersteller, ist für dich die größere Herausforderung?
Vielleicht habe ich das Glück gehabt, im Grunde genommen beide Seiten intensiv zu lernen. Und ich habe ja meine Karriere bei einem anderen Hersteller mal begonnen. Das wird auch 13 stimmt, Jahre genau, dauern. Ja. Aber das blenden wir jetzt mal aus.
Habe ich
also
jetzt
im Grunde genommen ja. Industrie, sehr, sehr viel 11 Jahre Retail-Business oder was 15 Jahre und jetzt auch schon wieder im 11. Jahr in der Landtechnikbranche gehöre ich wirklich zu denen, die vielleicht halt auch die Möglichkeit gehabt haben. Ist es Zufall oder Glück gewesen oder können eine Mischung vielleicht aus allem im Grunde genommen beide Seiten intensivst erleben und verstehen und auch handeln zu können.
Im
Handelsbereich habe ich ja sehr, sehr viel Turnaround-Management gemacht und habe Dinge auch wieder gerade gezogen, wie man so schön sagt, die so ein bisschen quer im Stall gestanden haben.
Ja, du hast im Grunde die Modernisierung der ganzen Standorte. Du hast Standorte reduziert in der Zeit. Also kann ich mit dem Service Award. Also du hast deine.
Ja, das waren wir. Da hat man mal so Dauerabonnement gebucht.
Ja, weil du das aber konsequent gemacht hast
halt Ich glaube, was ist vielleicht die Gemeinschaft dieser beiden Sachen? Du brauchst für beides klare Strukturen und Organisation. Die muss klar stehen. Darüber muss man sich klar darüber sein, wie man sowas organisiert. Und dann sagt man so heutzutage Neudeutsch das richtige Leadership dafür. Also auch im Industriebereich ist es, habe ich die richtige Struktur und sind wir richtig ausgerüstet?
Prozesse
kommen dazu und dann aber auch, muss man sagen, die richtigen Leute dafür zu finden, die das dann umsetzen. Und ich glaube, in allen Positionen war es für mich immer wichtig, dieses wirklich zu können und auch vom Leadership her sehr viel Zeit darauf zu verwenden, zu schauen, wo die richtigen Menschen sind, sie in die Positionen zu setzen und sie auch dazu zu befähigen, hervorragend arbeiten zu können. Ja, und denen auch den Freiraum zu geben, den Space, wie man so schön sagt, um einfach erfolgreich zu sein. Ich möchte keins der beiden Dinge missen. Beide Seiten sind spannend und haben mich persönlich auch extrem weitergebracht.
Greifen wir mal das Handelsthema auf. Also, was mir jetzt gerade da so einfällt, ihr habt ja auch nicht, man in Deutschland seid ihr mit den 5 Hauptgenossenschaften natürlich als große Vertriebspartner, aber ihr habt auch einen schillernden privaten Vertriebspartner, nämlich die Schröder-Gruppe. Und die macht ja so in letzter Zeit ja ziemlich auch durch Expansion, dass sie in andere Märkte geht, weil hier in Deutschland können sie ja nicht wachsen. Also die habt da, ich glaube, denen habt ihr ja vor kurzem ja im Balkan die Vertriebspartnerschaft übertragen. Die sind in Rumänien, die sind in Japan. Also was ist so dein Feeling dafür?
Ich würde hier den Zuhörern, und die können gerne mal auch auf die Internetseite gehen, aber so wie ich die Schröder-Gruppe beschreibe.
Auch die nächste Generation, glaube ich.
Genau, komme ich dazu. Ja. Ist wirklich ein Role Model. Ja, also wirklich, man will ich sagen, wie man wirklich unternehmerische Freiheiten und Expansion wirklich auslebt, wie man Dinge weiterentwickelt. Und jetzt kommt nochmal das Wichtigste dazu, wo ja immer wieder aus der Historie vielleicht Unternehmen haben daran gescheitert, ist ein erfolgreicher Übergang in die nächste Generation. Also ein vielleicht listed and public Unternehmen, wenn der eine CEO mal nicht funktioniert, dann immer den nächsten. Aber in so einem Familienunternehmen ist es ein bisschen schwieriger.
Genau.
Und ich kenne ja nun wirklich jetzt beide Generationen, sowohl Volker, Heiner und Bernd, die im Grunde genommen ja zur älteren Führungsriege gehören und habe jetzt konsequent die Verantwortung in die nächste Generation gelegt. Auf der einen Seite ist es Dennis, der Sohn von Volker, aber auch im Grunde genommen Carsten und Stefan von Heiner machen das wirklich bravourös. Also 3 jetzt dort, die Anfang 30 sind, die voll im Saft stehen, die es von der Pike aus gelernt haben, verstehen es, unternehmerisch hervorragend zu wirtschaften. Übrigens hat Dennis Schröder vor kurzem auch gerade noch mal einen Podcast gemacht mit einem anderen Talker, was Generationswechsel wirklich bedeutet, auch sehr, sehr empfehlenswert dazu. Die Schröder-Gruppe ist wirklich einer unserer größten, vielleicht auch sogar der größte private Händler, tätig im Norden und Nordosten Deutschlands. Dann vor schon weit über 15 Jahren den Schritt nach Rumänien gegangen. Dort haben sie im Grunde genommen die Vertriebsrechte für Fendt und Valtra übernommen und sind auch dort das totale Role Model. Egal welcher Landwirt man spricht, der in den im mehr oder weniger in Zentraleuropa ist, der Service von Schröder ist im Grunde genommen Maßstab. Und so war es halt jetzt auch.
Ja, die sind früher auch mit dem Gebrauchmaschinenbereich. Ja. Sie haben die ganz, haben die eben für sich aus ihrer eigenen Stärke oder dem Potenzial haben die was draus gemacht, haben nicht beklagt, dass sie keine Unterstützung von Herstellern, sondern die sind selbsttätig geworden.
Ja, und das, was sie verstanden haben, war einfach auch, verkaufen kann jeder, sogar das Erste. Sie waren einfach sehr, sehr konsequent im Aftersales. Sondern sie haben einfach gesagt, das Thema Ersatzteilverfügbarkeit und Qualifikation von Servicemitarbeitern ist das A und O. Und das haben sie also auch ganz deutlich dort umgesetzt. Und jetzt war das halt so, auch die erfolgreiche Umwandlung oder Übernahme in die nächste Generation, dass einer unserer wirklich langfristigen, guten Vertriebspartner, Businesspartner, Interexport, der seit Jahren das Geschäft in Slowenien, dann Kroatien und auch Serbien aufgebaut hat, aber keine Nachfolge hat in der eigenen Familiendynastie, so will ich fast sagen, und gesagt hat, Aleš Jenčić, ich bin jetzt mal gerade 61, der Betrieb ist auf der Höhepunkt, wie kann es weitergehen? Und wir haben dann halt auch von Eko ihm dabei geholfen und haben unterstützt und sind sehr stolz und froh darauf, die Familie Schröder dafür gewonnen zu haben, die jetzt mit Wirkung zum 1. September das ganze Thema dort übernommen haben und jetzt im Grunde dort firmiert unter Interagrar. Und auch die Herausforderung nimmt, in einem vielleicht augenscheinlich gar nicht mal so populären Region wie Slowenien, Serbien und Kroatien, dort auch tätig zu sein. Wir haben gerade in der letzten Woche mit denen auch ja den Übergang zelebriert. Das sehr, sehr schön und erfolgreich. Und ich glaube, dass gerade die Familie die richtige Fingerspitzengefühl hat, auch ein Familienunternehmen von Interagrar oder Interexporter von Aleš Jenčić auch zu übernehmen.
Weil du gerade das After-Sales-Geschäft gerade angesprochen hast, den Gedanken von der Schröder-Gruppe. Ich meine, die waren ja auch hier, das muss man sagen, in den letzten 10, 15 Jahren, die waren Bundessieger im Service Award tatsächlich. Und diesen Gedanken, diesen Service-Gedanken, den haben die halt auch in ihre Auslandsgesellschaften getragen.
Sehr, sehr konsequent. Sie haben eine Philosophie 1810 in Willeshausen gegründet, jetzt die siebte Generation und eigentlich so, wie man so schön sagt, walk the talk. Ja. Also so nach dem Motto, das, was schon immer auch in Niedersachsen funktioniert hat, hat dann auch in den neuen Bundesländern funktioniert. Das haben wir umgesetzt konsequent in Rumänien und diesen Weg gehen sie jetzt halt auch momentan in den Balkan hinein. Tolles Familienunternehmen und auch einer für uns der wichtigsten Partner, die wir haben.
Jetzt kommen wir zum anderen, der dir vielleicht, du bist noch vollhaarig, aber vielleicht das ein oder andere graue Haar verursacht hat, die BayWa. Also wenn wir gerade jetzt bei Vertriebspartnern sind. Ich glaube nach wie vor, trotz allen Turbulenzen, euer bedeutendster oder größter Einzelvertriebspartner, oder?
Das ist richtig, Dieter. BayWa war und ist der größte Businesspartner, den Eko hat, global gesehen. Und auch sehr, sehr erfolgreich. Die BayWa ist mit ihrem Landtechnikgeschäft, war und ist und hoffentlich auch in Zukunft sehr gut unterwegs. Sie haben rund 150 Niederlassungen in Württemberg, in Bayern, bisschen südliches Thüringen und Sachsen und auch einige Aktivitäten im Süden Hollands. Und das machen sie wirklich auch sehr, sehr gut. Das, was wir auch allen Verantwortlichen, sowohl dem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, dem CEO und aber auch dem Chief Restructuring Officer gesagt haben, ist, dass wir von Eko und ganz speziell von Fendt 100% hinter der Technik der BayWa stehen. Das wollen wir auch in gar keiner Frage zur Diskussion stellen, sondern wir sagen, das Allerwichtigste, was die BayWa hat, sind deren über 3000 tollen Mitarbeitern, denn sie haben einmal eine langjährige Erfahrung Ja, die mit dem Produkt,
mit dem Know-how. Die das Netzwerk.
Sie haben die Bereitschaft, im Grunde genommen zu leisten. Und sie haben eine unendliche tolle Kundenbindung. Das, was es wirklich auch ausmacht. Ich glaube, wir wären mit unserem Produkt auch in der Lage, über 20% Marktanteil zu machen. Aber die, so ein gut funktionierender Händler packt nochmal 10% obendrauf. Und das ist einfach der Garant für eine hervorragende Teamarbeit. Wir zusammen mit einem tollen Händler zum Kunden, das ist dann entweder erfolgreich oder halt eben nicht erfolgreich. Mit dabei war, ist es sehr erfolgreich. Und wir stehen hinter der Technik, was auch immer mal die gesellschaftlichen Situationen in der BayWa machen. Ich möchte zu der Gesamtsituation der BayWa gar nicht groß Stellung nehmen. Da gibt es
kannst du auch nicht
täglich was dazu in der Presse. Ja. Ich glaube, das ist nicht meine Aufgabe, das zu kommentieren. Für uns und vielleicht auch für die Zuhörer, für unsere Mitarbeiter, für die Mitarbeiter der BayWa und auch den Landwirten, die im BayWa-Gebiet ist, sie sollen wirklich verstehen, dass wir hinter dem Landtechnik-Channel 100% stehen und wir den auch im Grunde genommen unterstützen wollen.
Ja, ihr braucht auch, also letztlich, wenn wir reden, glaube ich, immer über 3000 Einheiten, die jährlich über diese 150 Outlets letztlich mit Kunden, die serviciert werden, die verkauft werden. Also das ist ja eine Symbiose.
Absolut.
Oder?
Absolut. Ja. Das ist schon so. Aber so ist es halt. Für uns nochmal wirklich Strategie und Kapital ist eins, aber Kundenbindung und wirklich die Nähe zum Kunden, das, was wir auch propagieren, ist halt wirklich das andere.
Mhm. Kommen wir mal, ich weiß ja, ich bin ja auch Juror bei Tractor of the Year und wir hatten vor ein paar Wochen etwas, was wir selber so wir Juroren eigentlich alle nicht erwartet haben. Wir wussten ja, es sind zwei neue Traktorbaureihen, nämlich der 500er und der 800er. Die sind angemeldet für Tractor 4. Aber wo wir da hingekommen sind, da sind uns da plötzlich aus dem Hut fünf neue Baureihen da rausgezaubert worden. Christoph, warum fünf neue Baureihen?
Bevor ich das beantworte, möchtest du schon was sagen, wer Tractor of the Year wird?
Wir haben eine ganz taffe Voraussetzung-Challenge dieses Jahr.
Also dafür gibt es Agritechniker. Ja, genau. Und bis dahin wollen wir den Spannungsbogen aufrechterhalten. Wir wissen es auch nicht, aber wir würden uns wirklich freuen.
Selbst wir wissen wirklich, bis ich den Briefumschlag aufmache, weiß ich nicht, wie die Juroren aus den anderen 24 Ländern gewotet haben.
Okay.
Und deswegen ist es wirklich...
Das ist dann noch ein fairer Wettbewerb.
Ja, das muss man ganz klar sagen. Das ist definitiv.
Ja. Ja, wieso? Ich glaube, man kann das gar nicht mal sagen, wieso. Vielleicht muss man auch noch mal drei Worte oder drei Schritte rückwärts gehen. Das Brand Home, also da, was wirklich das Zentrum für uns Fendt ist, ist Markt Oberdorf. Wir beschäftigen hier an dem Standort 5000 Mitarbeiter. Mhm. Und wir haben hier halt eben alle Funktionen an diesem Standort. Das ist vom Product Management oder die im Grunde genommen Lastenhefte schreiben. Wir haben weit über 700 Ingenieure hier am Standort, die sowohl in dem Stahl- und Eisenbereich entwickeln, wie aber auch im Elektronik- und Digitalbereich. Wir haben natürlich die gesamte Vorentwicklung hier. Wir haben den ganzen Validierungsbereich hier, ein ganz, ganz starkes Sales und Marketing. Wir haben... Das weißt du auch von deinen Werksbesuchen, eine unwahrscheinlich hohe Fertigungstiefe. Wir fertigen ja
zwar keine Motoren, aber hier
am Standort. Aber wir haben ja mittlerweile eine Fertigungstiefe erreicht, die uns natürlich auch diesen Wettbewerbsvorteil gibt, wo wir natürlich auch steuern können. Hier werden im Jahr, haben wir Kapazitäten weit über 35.000 Getriebe, CVT zu produzieren. Das heißt, wenn wir uns angucken, den hohen Grad an Zerspannungstechnik und Härteöfen, die Fertigung von CVT, die gesamte Assembly-Line.
Also diese stufenlose Getriebe für die...
Genau, stufenlose Getriebe, die wir fertigen. Die gesamte Endmontage, wo wir zurzeit gerade 10 Modelle in einem Vario, in einem wechselnden Takt bauen. Nicht weit von hier, 1,5 Stunden, ist ja unser Kabinenwerk Asbach-Bäumenherrn. Wir fertigen ja nun alle Kabinen selber. Ja, da kommt aus einer Blechplatte herausgestanzt, gekantet, geschweißt, geschliffen, lackiert und da die Kabine dann halt im Grunde genommen sequentiert in die Produktion einlaufen zu lassen. Das gibt, glaube ich, einfach so eine Eigendynamik und die Mannschaft bei Fendt ist so hungrig, immer wieder was Neues zu entwickeln und natürlich auch immer wieder gefordert aus dem Markt heraus und der Eigendynamik und dann passieren solche Sachen. Und wenn ich da vielleicht...
Jetzt einfach ein bisschen lachen, weil es tatsächlich so, wenn man dann, wie wir die Gelegenheit hatte, als als eben Schürer von Tractor of the Year, die nebeneinander, also wir haben die ja wirklich an zwei Tagen, wir konnten alle fahren und alles, wenn man dann sieht, also ja, es war schon beeindruckend, dass er mit dem, also mit den beiden, die jetzt ja auch angemeldet sind für den als Kandidaten für Tractor of the Year, dass es komplett eigentlich fast neu, die haben zwar den gleichen Produktfamiliennamen, der 500, aber da ist ja im Grunde alles von Motor, Getriebe, Achsen, Kabine beim 800er. Eigentlich im Grunde genommen hat man nicht mehr gedacht, dass eigentlich der neue 700er hochgestaffelt, der 900er ist da, eigentlich dass den 800er gar nicht mehr braucht. Aber der ist, glaube ich, vor 14 Jahren mal komplett, also das letzte Mal eigentlich abgedatet worden und hat jetzt auch, es ist ein komplett neuer 800er.
Exakt, und lass mich vielleicht an der Stelle etwas tiefer gehen. Der 800er ist wirklich so ein Herzenswunsch der gesamten Mannschaft gewesen. Hm. Wir, ich glaube, na, wenn man einen 700er und einen 900er hat, dann ist halt schon die Logik, dass da eine Zahl dazwischen fehlt. Aber wir haben natürlich auch im Grunde genommen dort eine Lücke gehabt, das ist uns vollkommen klar. Der 728 Dynamic Performance in seiner Silhouette, in seiner Größe, so wie er ist, im Grunde genommen bis 280 respektive 300 PS und dann einen 900er, der im kleinsten Modell mit 300 und oben mit über 420 PS endet. Da fehlte etwas, ja. Also, es gab einen unwahrscheinlich großen Wunsch, einen noch größeren 700er zu haben, aber den nicht so schwer und leistungsstark wie einen 900er zu haben. Und das ist ein wirklich sehr, sehr interessantes Marktsegment. Auf das komme ich gleich nochmal. Und daraus ist dann halt entstanden, und zu sagen, was ist das denn für ein Traktor? Ja, wir haben konsequent im Grunde genommen unsere eigenen neuen Motoren hineingebracht. Also er hat jetzt einen komplett neuen 8 Liter Core 80 Motor von EcoPower bekommen, die wir in Linnavuori
im eigenen Werk, also von EcoPower in Finnland bauen.
Ja. Dann ist im Grunde genommen noch ein größeres Getriebe hereingekommen, ein Getriebe der zweiten Generation TA-Konzept. Dann sind natürlich
Vario Drive,
das auch die Veränderung. Und dann ganz, ganz viele Dinge wie dem Niedrig-Drehzahl-Konzept, die CAS-Lüftungs- und Kühlkonzepte, die mit rein, automatische Staubabsaugung, selbstreinige Motorluftfilter, Umkehrlüfte, Vario Drive, hast du gerade schon gesagt, ein komplett neues Lichtkonzept.
Konzept, ja, das.
Das kann ich nur einfach sagen, das kann man jetzt beschreiben in Worten, aber das höre ich auf. Ich kann einfach nur jedem sagen,
der sollte mal die Möglichkeit haben,
mein Video anschauen.
Ich habe das nämlich mal, da Video drüber gemacht.
Okay. Es muss dunkel sein und dann muss man das erleben.
In wie man fünf heutzutage Stufen kannst dimmen und
Licht steuern kann. Oder auch wenn man in einer Häckselkette fährt, von vornherein vorprogrammiert, dass ein Licht zur Seite, das den Häckslerfahrer stören würde, es gar nicht aufleuchtet. Und er hat eine extrem hohe Nutzlast von 7,6 Tonnen. Das ist den Kunden, die sagen zum Beispiel auch hier Lohnunternehmer im Allgäu, naja, der 728 könnte ein bisschen mehr Leistung haben in den Bergen vor einem sehr, sehr großen Ladewagen. Und der andere sagt, der 900 ist mir eigentlich dafür zu schwer. Das ist so zum Beispiel so ein Thema. Wo große Lohnunternehmen Transportarbeiten machen, wo große Pflanzenschutzspritzen gezogen werden. Also immer an der Stelle, wo brauche ich einen noch agileren, leistungsstarken, sprintstarken Traktor, der größer ist als der 728, aber bitte noch nicht ein 900er Ackerschlepper ist. Das ist so, glaube ich, so der Mix, den wir hinkriegen, obwohl er natürlich auch Rückvereinrichtung haben wird.
Genau, der hat Rückvereinrichtung, der neuesten Generation. Ja, genau, stimmt, ja. Mhm.
So, und das hat uns total getriggert und wir werden natürlich auch mit dieser Leistungsklasse, ganz gut hier zu Ende, natürlich unserem Lieblingswettbewerber natürlich dort mit seinem Modell wirklich, glaube ich, ja, voll in die Parade fahren. Und das auch speziell unter nordamerikanischen Gesichtspunkten.
Ja, ich gehe mal aber auf unseren deutschen Markt. Letztes Jahr, also das war ja schon mehr als beeindruckend, da ist das ein Stück weit vielleicht auch eine Erklärung dafür. Ihr habt im Bereich über 300 PS, habt ihr einen Marktanteil mit Fendt von über 70% in Deutschland gehabt. Weiß nicht, ob das denen so bewusst ist, weil man weiß ja immer nur den Markt ab 50 PS, also aber wenn man sich den ab 300 PS anschaut, habt ihr einen Marktanteil von über 70% trotz der namhaften Wettbewerber.
Gut, Dieter, wenn du das so sagst, dann lasse ich das jetzt mal unkommentiert so stehen. Nein, aber die Konsequenz, gehen wir weiter, zum 500er war das Gleiche. 700er war da, 600er war da. Und dann war es halt auch zur Zeit, dass wir den 500er updaten mussten. Und dann ging es auch, wenn man einmal beginnt, ein Konzept zu haben, dann haben wir das natürlich auf den 500er auch ausgerollt. Also 500, jetzt von 134 bis 174 PS mit dem auch 5 Liter Vierzylinder Motor und den gleichen mehr oder weniger Ingredients, die auch schon der 600er hat. Und es ist die konsequente Beendigung unseres Verbauen von Deutz-Motoren.
Das war klar. Jetzt die letzte Baureihe, wo ihr gewechselt seid von Deutz auf jetzt auch, wieder auf den Eco-Motor.
Und zwar der
neuesten Generation, dem Core.
Core 50. Und den haben wir ja auch schon im 600er verbaut. Und auch dort hat er ja gezeigt, dass der im DLG Power Mix Test der kraftstoffärmste und sparendste Motor in seiner Leistungsklasse ist. Also damit wissen wir auch schon, was der Motor wirklich kann und welchen Produktvorteil er auch wirklich hat. Vielleicht noch ein Punkt, einmal schwenkend zum Tausender. Der Tausender, der nicht jetzt die Stückzahl in Deutschland bringt und nicht in Europa, sondern im Grunde genommen vielfach auf den großen Feldern Zentraleuropas, Amerika und auch Südamerika ist. Aber dort muss ich sagen, hat es mich auch besonders gefreut. Wir kommen ja dort nochmal zu einer Leistungssteigerung. Jetzt von rund 50 PS. Er wird also im Grunde genommen 520 plus 30 PS Dynamic Performance bekommen.
Er hat das ist ja etwas so eine Technologie, die zieht er jetzt eigentlich von oben bis unten durch.
Ja. Dann neue Kabine mit Vision und Ultravision, Lichtkonzept und kommt alles dazu. Und jetzt kommt noch was Cooles dabei.
Kann es sein, 200.000 oder Richtung 200.000 Lumen, also unglaublich viel.
Und jetzt kommt zum Beispiel eins nochmal dabei, dass wir auch das dabei haben, dass wir einstellbare Leistungsstufen haben, also Adaptive
Ach, genau, Power. Das hat mich fasziniert. Also wenn du den größten kaufst du im Grunde genommen die Motorkurven von den drei kleineren, kaufst du mit dazu. Das kannst du einstellen, dann haben wir über das Terminal.
Das war faszinierend. Für mich eigentlich immer das schönste Beispiel, zuzuhören, wenn Kunden was sagen und nicht meinen, man wüsste alles selber. Wir sind ein paar Mal von Kunden angesprochen worden, dass der 1050 für die ein oder andere Leistung oder für das ein oder andere Arbeitsgerät einfach zu viel Kraft hat. Oder sie sagen auch, dass wir hier und dort mal Fahrer haben, die vielleicht etwas mit ungebührenden Sachverstand im Grunde genommen zu viel Kraft und Leistung von dem Traktor abverlangen und das Arbeitsgerät damit Schaden nimmt. Daraus ist dann entstanden, dass wir gesagt haben, wieso können wir eigentlich nicht wie im Grunde genommen im Zoom-Bereich im Grunde die Leistung herunter reduzieren, sodass ich im Grunde, wenn ich ein Arbeitsgerät habe, das weniger Leistungskraft aufnehmen darf, die Leistung herunternehmen kann. Wir haben mit einigen kommunalen oder Lohnunternehmern gesprochen, die dann zum Beispiel sagen, wir haben teilweise Forstfräsen oder Straßenfräsen dahinter, die in einigen Ansatzbedingungen nicht eben bitte die 550 PS abfragen dürfen, dann reduzieren wir die von mir aus auf 380 und morgen haben wir eine Arbeit, wo wir die 550 PS voll in der Zugarbeit haben müssen. Und vielleicht noch eins, das haben wir noch nicht so ganz bekannt gegeben, aber das zeigt sich momentan auch. Im oberen Bereich arbeiten wir ja mit MAN. Und wir gehen davon aus, und das wird dann nochmal irgendwann der nächste DLG Power Mix Test zeigen, dass wir nochmal davon ausgehen, dass das neue Motoren-Getriebe-Konzept kraftstoffsparender ist als das bisherige. Das ist natürlich vorteilhaft für den Landwirt, aber ich sehe das auch politisch nochmal, dass wir auch noch Reserven im Dieselmotor im höheren Bereichen haben. Denn unsere klare Einstellung und Sichtweise ist, wir können elektrifiziert im unteren Bereich zurzeit bis 100 und vielleicht demnächst mal bis 150 PS fahren. Aber alles, was weit über 200 PS hat, wird weiterhin noch den Verbrennungsmotor haben. Und ich finde es extrem wichtig und innovativ, dass Fendt auch dazu beiträgt, auch weiterhin den Kraftstoff zu reduzieren und im Grunde genommen der Emission auch gegenzuwirken. Das haben manche nicht so auf dem Schirm, aber wir haben ja gerade die Konferenz in Hamburg gehabt und dass die Erderwärmung schneller kommt, als angenommen ist. Also wir können das Thema nicht ignorieren. Und ich finde, das ist trotzdem auch dabei ein wichtiger Beitrag.
Du hast gerade das Stichwort gegeben mit den alternativen Antrieben, aber ich möchte mal schnell noch bei dem Tausender nochmal bleiben. Was mich noch fasziniert und was du jetzt gar nicht angesprochen hast, ist das Achskonzept. Also ihr habt ja da, das hat uns ja als Juroren hat uns das alle schon beeindruckt, diese neuen letztlich die Achsen, wo du im Grunde dann die Dual-Reifen aufziehen kannst mit den Ringen. Also das ist ja auch das ist auf dem amerikanischen Markt irgendwo richtig gezielt, aber auch hier in Europa, du bleibst unter 3,50.
Genau, und mit diesem Konzept. Und du hast für beide im Grunde genommen eine Reifendruckregelanlage. Du kannst Reifen, ja, es sind ja dann 280er, den Reifendruck im Grunde genommen in allen Vieren im Grunde genommen beeinflussen. Wir kamen einfach an die Grenzen heran, dass in einer
Single-Bereifung
die Leistung zu übertragen, ja. Irgendwann
das ist im Grunde ein europäisches Raucop-Konzept, oder?
War es kaum noch möglich, im Grunde genommen Gummi und Felge kraftschlüssig zu halten. Und das wird im Endeffekt damit gewährleistet. Und mit 2x480 habe ich die volle Traktion und bekomme nochmal verbessert, auch 550 PS, über einen Radtraktor auf die Erde. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ich will jetzt gar keine Betriebe nennen, aber wie viele Betriebe haben auch knickgelenkte Fahrzeuge
aus ihrem Maschinenpark
wieder eliminiert, weil im Endeffekt die Wirtschaftlichkeit nicht da war und speziell, weil die variablen Kosten der Laufwerke einfach zu hoch gewesen sind. Und dadurch, dass wir eben in der Lage sind, die Kraft an die Erde zu bringen, um 550 PS zu übertragen, haben sie natürlich ein viel größeres multifunktionales Fahrzeug. Also wenn du nach Holstein gehst oder entlang der Ostseeküste bist oder auch in England, dann ist es halt ganz normal, dass ein 1050 in der Ernte vor einem großen Überladewagen fährt. Weil ich kann ihn multifunktional einsetzen. Und wenn nicht mehr gedroschen wird, dann geht er halt vor ein Arbeitsgerät und macht Stoppelsturz.
Ja, das wollte ich gerade nochmal ansprechen. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Thema alternative Antriebe. Und ich war einer, der eben auch, ihr hattet der hat ja auch gewonnen. Letztes Jahr ist er Traktor of the Year gewesen bei Sustainability, euer E100. Da hat man ja irgendwo schon erwartet, ihr bringt jetzt auch schon den 300er E und so weiter. Aber irgendwo habe ich so das draußen, was man so vom Markt hört, die Akzeptanz oder dass die Kunden, ähnlich wie beim E-Auto, dass die Kunden momentan das zwar toll finden und gut finden, aber so richtig in Stückzahlen kommt es noch nicht, oder?
Deine Beobachtung ist nicht falsch. Also die ganz große Euphorie hat sich momentan ein bisschen gelegt. Das haben wir auf der Bauma gesehen, das haben wir von den Baumaschinen gehört, das hören wir im Truck-Business, dass auch dort
Kundenverhaltener kaufen, oder?
Kundenverhaltener im Grunde genommen eine Investition, eine neue Technologie prüfender machen. Jetzt müssen wir nur sagen, wir werden dieses Jahr im ersten Jahr der Vollproduktion, der Serienproduktion, aber 200 Maschinen in den Markt hineinbringen. Und wir haben auch dazugelernt, Dieter, das Produkt verkaufst du nicht vom Prospekt. Da kannst du ganz, ganz viele Dinge in der Vorbereitungsphase zum Kunden machen und dem schon vorher maximale Innovationslevel geben. Aber am Ende des Tages geht's nichts um die gute alte Vorführung. Du musst den Fahrer, den Operator oder den Investor, der es macht, der muss auf dem Fahrzeug sitzen, selber erfahren und auch erkennen, wie technologisch ausgereift das Produkt ist. Ich sag dir auch selber, bin jedes Mal wieder überrascht, welche Funktionalität der Traktor einfach hat in der Beschleunigung, in der Nutzungsdauer. Und wenn wir das schaffen und das auch diesen Weg gehen, dann kommen wir momentan auch zu Kundengruppen, die nicht im Grunde genommen vor unsere Kundengruppen waren. Wir erkennen momentan, dass Industriebetriebe unsere Kunden werden. Also Industriebetriebe, die für den innerbetrieblichen Transport von schweren Lasten, aber oftmals innerhalb von Hallen und sonstigen eben komplett emissionsneutral große Zugleistungen bringen. Wir sind in Stahlwerken zum Beispiel oder in großen Metallverarbeitungswerken, wo wir große Lasten transportieren müssen. Da sind jetzt mal so die ersten 20, 30 Einheiten in Europa reingegangen. Vorher hatten wir das gar nicht so auf dem Schirm. Es sind natürlich auch weiterhin die Kommunen da, also sprich so Municipalities, wo der politische Wille dahinter ist, in CO2-neutrale Technologie zu investieren.
Was die Zuhörer vielleicht oder wenige von den Zuhörern vielleicht auf dem Schirm haben, ist, dass es ja seit Anfang des Jahres das sogenannte kommunale Beschaffungsgesetz ihnen eigentlich den Kommunen vorschreibt, dass sie im innerstädtischen, man in Paris ist zum Beispiel, also wenn wir europäisch schauen, da darf kein Verbrennermotor im kommunalen Einsatz verwendet werden. Ob das jetzt ein Reinigungsgerät ist, also Maschine ist, also ein Fahrzeug ist oder irgendwas im kommunalen Bereich, in der Grundstückspflege. Bloß hier ist in Deutschland buchsen die auch die Kommunen, das gibt immer noch, dass man ein bisschen so links oder rechts überholen kann, wie es so schön heißt, dass sie halt da trotzdem irgendwo immer noch den Verbrenner doch noch vorziehen.
Ja und nein. Auch da muss ich sagen, wir müssen mit dem E100 auf die Höfe der Kommunen. Von alleine passiert da gar nichts, sondern wir müssen auch den Bauhofleiter, den Leiter des Gartenlandschaftsbereiches,
die jetzt skeptisch sind, überzeugen noch.
Und ja, und so wie sie halt so sind und sagen, muss das denn sein? Wir haben noch 30 Jahre lang Diesel gefahren und das müssen wir einfach dem entgegenwirken und die Menschen auf die Maschinen bekommen. Und wir müssen mit diesen Vorurteilen aufräumen, denn sie sehen auch momentan, dass unsere Einsatzzeiten je nachdem bis zu 7-8 Stunden auch dauern. Wir haben in Norwegen in einem relativ kalten Winter oftmals kilometerweise Schnee geräumt. Wir haben Einsatzstunden von 7-8 Stunden gehabt. Das sind Dinge, die einfaches zu erfahren gilt. Und ich bin vorsichtig optimistisch über den Absatz unserer Produkte.
Aber jetzt mal ganz Hand aufs Herz. Ihr habt euch schon mehr Stückzahlen oder höhere Stückzahlen vor 2 Jahren oder 3 Jahren versprochen.
Ja und nein. Wir wussten, dass das kein einfacher Weg ist. Wir hatten im Grunde genommen auch gesehen, dass wir jetzt schneller zum Beispiel in den USA sind, zum Beispiel in Kalifornien. Da spielen jetzt irgendwelche Zölle natürlich eine Rolle, die das nicht ganz einfach machen. Aber das ist diese Ramp-up-Kurve, also schneller Erfolg. Ja. Das war mir von vornherein klar, okay, den wir nicht haben werden, sondern es ist im Endeffekt die kontinuierliche Arbeit, die wir an diesem Kundenkreis zu tun haben. Und wir haben eine Menge dazu gelernt. Um auf deine Frage zurückzukommen, wir hatten eigentlich schon mit einem, nennen wir ihn mal als Hypothese E300.
Genau, den.
Ja, das hast du eben schon benannt. Ja, da sind wir eigentlich geistig schon mit fertig. Ne? Den haben wir fertig im Kopf. Aber solange momentan die Nachfrage nicht in die Richtung geht, haben wir das Projekt so ein bisschen on hold gelegt. Aber mit dem, was wir im E100 alles erfahren und gelernt haben, hat uns das extrem gut vorbereitet, auf größere Leistungsklassen zu gehen.
Mir schießt gerade durch den Kopf, was ich die Woche mal gehört habe, also, dass wir ja in Europa, also in Europa Patentamt in München, dass die zweitmeisten Patente, die dort verzeichnet wurden und registriert werden, dass die aus der Landtechnik kommen. In dem Zusammenhang, das ist mir jetzt gerade so durch den Kopf geschossen, das hat ja, also wie du sagst, diese Lernkurve oder das, was ihr tut, oder was, ich glaube, also da können wir vielleicht auch mal noch auf das HVO, das gerade vorhin ist hier ein Traktor mit so einem HVO-Traktor hier vorbeigefahren. Ihr seid in ganz vielen Bereichen oder also dieses alternative Antriebstechnologien. Ich glaube, ihr seid vom R&D-Bereich, also von der Forschung und Entwicklung, schon viel weiter als wie das, was er dem Markt anbietet. Ist das richtig?
Absolut. Auch diese Lernkurve, die wir jetzt mit Wasserstoff haben, in diesem H2A-Projekt in Ostfriesland, genau. Muss man sagen, funktioniert. Also nicht das Thema. Die Funktionalität ist komplett da. Nur haben wir auch daraus erkannt, dass flüssiger Wasserstoff im Grunde genommen nicht die Praxislösung für mobile Systeme sein wird. Das Medium ist einfach extrem schwer zu handeln. Es ist extrem teuer. Die Tankanlagen dauert alles lange. Es ist nicht die Frage der Machbarkeit. Aber ich glaube, dass Wasserstoff einfach sinnvoller ist, in stationären Systemen vorzuhalten. Erhitzung und Dinge für Stahl oder auch von mir ist Härteöfen oder sonst irgendwas. Es sind viele Dinge, wo wir reingegangen sind. Alleine hat es uns extrem viel weitergebracht. Alleine im Grunde genommen die richtige Batterie auch dafür zu finden. Wir haben mit sehr, sehr vielen Batterieherstellern gesprochen und darin sehen wir auch momentan die weitesten nächsten Innovationen, dass man extrem die Ladezyklen verkürzt. Also wir haben immer jahrelang nur diskutiert, wie lange ist im Grunde die Nutzungsdauer der Batterie. Mittlerweile ist der richtigere Fokus dahingehend, wie schnell ist die ist der Ladezyklus. Und das sehen wir auch momentan, wird reduziert. Also da ist auch noch eine Menge an technischer Innovation, die in den nächsten Jahren kommen wird. Insofern glaube ich an die Elektrifizierung unserer Traktoren bis 150 PS.
Ja. Denkst du, dass es noch weitergeht? Weil ich meine, bis vor ein paar Jahren hat man gesagt, Grenze ist 100 PS. Ihr habt die Grenze oder ihr habt schon, das hast du ja schon letztes Jahr, hast du uns das ja im Grunde in Norwegen, in Oslo, weil das ist ja so ein prädestiniertes Land für Elektrifizierung, die ganz anderen Rahmenbedingungen wie wir hier in Deutschland, hast du im Grunde ja schon das angedeutet, dass die Grenze in Richtung 150. Mhm. Denkst du, das geht in Richtung 200? Kannst du es vorstellen mit dem, was du an Überblick hast bei euch?
Theoretisch ja, aber da müssen wir natürlich noch wirklich große Innovationen im Batteriebereich haben. Also 150 passt von Gewicht, Nutzungsdauer, Investitionszyklen, wird das passen. 200 wird sportlich. Mhm. Aber ich will das nicht ausschließen.
Mhm. Mein 100 bis 100, das ist ja wirklich serienmäßig. Hast du ja gesagt, ich habe 200 verkauft. Traust du auch irgendwo kundzugeben, bis wann 150 kommt? Ist es in den nächsten 2 Jahren?
Nein. Nicht? Definitiv nein.
Okay.
Aber über den Zyklus hinaus denken wir nach. Dieter, auch, und hierbei ist es so, das wird ja für uns kein Neustart sein. Also denk darüber nach, wir haben 2017 das erste Mal auf der Agritechnica über einen elektrifizierten Traktor gesprochen. Und es hat gedauert bis 2024, bis wir in der Serienproduktion sind. Und wir haben wirklich einiges an Lernkurven hinter uns gebracht. Aber diese Erfahrung, die haben wir im Haus, die hat kein anderer.
Mhm. Das ist ja, passiert ja alles unter dem ganzen Thema Nachhaltigkeit.
Ja.
Und ihr seid, ich wüsste jetzt nicht, dass es einen anderen Hersteller gibt, der aus dem eine Tugend gemacht hat und ein eigenes Forum. Ja, also ich glaube, ich war bei der Premiere, seid ihr da eigentlich der Branche eben wieder vorausgegangen.
Exakt. Auch wenn die geopolitischen Rahmenbedingungen von irgendwelchen großen Schlachtenlenkern, die sie glauben, die sie sind, momentan von diesem Thema ablenken, so möchte ich trotzdem hier nochmal sagen, wir würden komplett falsch geleitet sein, wenn wir der Nachhaltigkeit keine Aufmerksamkeit schenken. Das ist das ist so ein Trugschluss dabei. Natürlich haben wir auch in den letzten Jahren gelernt, dass manche Dinge eben nicht so schnell realisiert werden können und auch wir haben gesehen, dass nicht alles bezahlbar ist.
Ich wollte jetzt sagen, Ökonomie und Ökologie, da kann man nicht trennen, oder?
Aber Dieter, wir haben heute den letzten Tag des Septembers. Gerade diese Woche ist es bekannt gegeben worden, ich glaube es war heute oder gestern, dass gerade Europa der Kontinent ist, der unter dem Klimawandel am meisten leidet. Wir werden der Kontinent sein, der die höchsten Temperaturerhöhungen haben wird und auch wahrscheinlich die höchsten Wasserknappheiten. Also bitte, wir können nicht so tun, als wäre das momentan kein Thema mehr.
Ja, gleichzeitig muss man aber auch das Damoklesschwert nicht so runterhängen, weil wir haben gerade heute Mittag ja uns ja noch unterhalten faszinierend habe ich jetzt seinen Worten gefolgt, der dann sich im Grunde, wie verschiebt sich für seinen landwirtschaftlichen Betrieb, was tut sich da und hat sich dann eigentlich da mal wenn die Durchschnittstemperatur um 1 oder 2 Grad, wo gibt's das Vergleichbare dazu in Europa und ist da mal hingefallen? Also du warst da dabei gestanden, also es war faszinierend, oder?
Absolut. Ich will jetzt auch, wie gesagt, nicht dramatisieren, aber ich möchte es aber auch nicht, so wie manche das tun, im Grunde genommen
wegwischen.
Ja. Genau.
Ja. Mhm. Nochmal, ihr habt ja dieses Nachhaltigkeitsforum, das glaube ich, macht er immer im Dezember. Mhm. Seid ihr schon wieder voll im Gange?
Ja, genau. Also auch in der Planung, diesmal ein anderes Thema, aber wir wollen das auch als Plattform nutzen, im Endeffekt noch näher an den Kunden heranzugehen. Wird mit Sicherheit eine Plattform sein, wo wieder 300 bis 400 Landwirte auch da sein werden zu einem speziellen Thema, was wir jetzt noch nicht bekannt geben wollen. Aber das werden wir weiter fortsetzen. Es ist die Plattform, wo wir halt im Grunde genommen mit interessierten und wirklich spannenden Referenten ganz intensiv mit Kunden diskutieren, welche Herausforderungen und Möglichkeiten es gibt in dem Bereich.
Ja, ist etwas, was man nicht unbedingt jetzt von einem Technikhersteller erwartet. Kommen wir wieder zurück zur Technik. Mhm. Ihr macht aber genauso also Veranstaltungen auch. Du hast vorhin einmal gesprochen, was er in der Ukraine, dass er da kleinere Veranstaltungen macht. Ihr habt ja so ein Format, wenn ich das richtig weiß, wie diese Fantechnica, dass die ja irgendwo, dass sie auch eben eure Innovation, das musst du ja auch kommunizieren. Das, was ihr alles oder eure 600 Ingenieure da auf tatsächlich in Stahl und Eisen umwandeln oder auch in Elektroniklösungen, das musst du ja auch an die Kunden ja bringen.
Absolut. Das wird die größte Herausforderung jetzt erstmal sein. Und so haben wir gesagt, wir haben also eine Vor-Agritechniker-Zeit. Wir haben einmal die 7 Tage auf der Agritechniker und natürlich auch die Tage danach. Die Vor-Agritechniker-Zeit haben wir ja wirklich jetzt schon wirklich, da sind wir in dem Höhepunkt. Wir haben das schon sehr früh unseren Händlern mitgeteilt, was wir an 5 neuen Produkten bekommen. Wir hatten das Presscamp, wo du auch da gewesen sind. Wir haben die Influencer im Grunde genommen dazu befähigt, darüber zu besprechen. Wir sind gerade mit einer sehr intensiven Roadshow unterwegs.
Mit den 800er, die bringt jetzt gerade überall raus.
Also ja, wir sind mit der ganzen Produktfamilie unterwegs, in Gesamteuropa bis zur Agritechniker. Dann haben wir das Highlight
ist Agritechniker,
ja, also jeder ist da wirklich eingeladen. Wir freuen uns über jeden Besucher, der uns auf dem Stand wirklich besuchen wird. In der Halle 20, ja, in der Eco-Fent-Halle, wie immer, die wir komplett fast belegt haben, werden wir alle Neuerungen nochmal sehr, sehr toll animiert und eindrucksvoll zeigen, mit Sicherheit auch viele gute Gespräche machen. Und dann sagen wir es nochmal, was ist die Nach-Agritechniker-Zeit? Wo wir dann natürlich auch mit dem einen oder Landwirten dann nochmal intensivst über Investitionen sprechen. Dann kommt so, ich sag mal, die etwas ruhigere Jahreszeit, wo der ein oder andere sich natürlich jetzt auch mal Gedanken macht, welche der Flotte muss erneuert werden. Es werden Gespräche geführt über die Inzahlungnahme. Es wird geguckt, was gibt's für Finanzierungsangebote. Und dann halt kommen wir auch in die heiße Phase des Verkaufens.
Das man ja auch noch unterschreibt.
Ja, ich sag mal, am Ende des Tages müssen wir auch was verkaufen. Das tun wir sehr gerne. Das ist unsere Aufgabe dabei. Und es ist eine Herausforderung, alle diese Neuerungen im Endeffekt auch nach draußen zu bringen. Das ist schon eine sehr große, tolle Herausforderung.
Wir haben ja bis jetzt ja nur bei den Neuerungen ja nur über die Traktoren gesprochen. Mhm. Aber ich weiß ja, das ist ja letzte Woche vermeldet worden. Ihr dürft ja auch eine Silbermedaille in Empfang nehmen für eine Technologie im Häckslerbereich bei eurem Katana.
Genau, das ist auch ein wirklich Herzensprojekt. Ich kam 2020 in diesen Job hinein und da stand mir mal so ein bisschen das Produkt auf dem Prüfstand und das haben wir sehr, sehr schnell geturnt. Ich war sehr stolz und sehr froh, damals vor jetzt mehr als 5 Jahren von Eric Hansotia, der gerade neu als CEO berufen war, nach seinem ersten Vierteljahr im Grunde genommen das Go zu bekommen, eine neue Häcksler-Generation zu entwickeln. So haben wir ja schon 23 den 850 herausgebracht und den 650. Und ja, das ist auch bekannt. Wir sind dabei, eine neue Häcksler-Linie komplett neu designt auf den Markt zu bringen.
Wird auf der Agritechniker stehen?
Nein, die nicht? Okay. Wird nicht auf der Agritechniker stehen. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber wir haben natürlich schon die ersten, wie sagt man so schön, Ingredients auch in das jetzige Produkt hineinbekommen. Und wir haben ja im Grunde genommen dieses Forage Quality Cam damit auf den Markt gebracht, also eine Kamera zusammen mit AI oder KI zur Überwachung der Arbeitsqualität. Ja, damit können wir die ganze Zeit den Kornzerkleinerungsgrad beeinflussen und sehen und messen, was natürlich für die Milchleistung, für die Kuhbetriebe eine ganz ausschlaggebende Wirkung hat oder auch im Grunde genommen so für dich als Bullenmester dabei. Das macht uns sehr stolz. Und die Silbermedaille, die wir jetzt bekommen haben, ist technologisch was Besonderes. Aber es ist die zweite Silbermedaille, Dieter, die wir jetzt bekommen haben für unsere Harvesting-Maschinen. Vor 2 Jahren haben wir die für unser Mähwerk bekommen, jetzt für den Häcksler. Das unterstreicht eigentlich auch, dass weiterhin Fendt auch an Full-Line glaubt und ganz, ganz konsequent in Harvesting investiert.
Ja, aber das ist Full-Line, da muss ich jetzt schon nachstochern.
Bitte, bitte.
Ja, auf der Agritechniker wird auf jeden Fall mal kein Erntewagen stehen mehr. Also ihr habt euch ja im Frühjahr, ja, habt ihr ja bekannt gegeben, ja, dass er da aussteigt. Was sehen wir denn? Also gibt es weitere Produkte, die mir eher dann, weil es wird auch irgendwo gemunkelt, dass vielleicht auch keine Raupe dastehen wird, weil ihr eben viele andere neue Produkte habt.
Das, also vielleicht, müsst ihr das nicht thematisieren, aber wir haben uns ganz bewusst und aktiv dazu entschieden, im Grunde genommen im Ladewagenbereich nicht weiterzumachen. Man kann nicht immer alles machen und der Ladewagenmarkt ist der am massiv schrumpfendste Markt und
ihr habt euch da vom letztlich.
Wir haben tolle Marktanteile gefahren. Das Produkt war wirklich ganz hoch anerkannt von Kunden. Aber der Markt wird in meinen Augen weit unter 1000 Einheiten weltweit sein. Und mit der Forderung, jetzt ein neues Kurzschneidesystem zu machen, da muss man einfach überlegen, was will man eigentlich? Insofern konzentrieren wir uns auf den Häcksler, weil das ist für uns mehr das Zukunftsprodukt. Und das werden wir auch machen. Also wir stehen mehr für selbstfahrende Technologie. Und so wie diese Agritechnica ein Highlight bietet für Traktoren, so warten wir mal ab, was 2027 passiert.
Ja, und so ganz, also wenn man die, weil letzte Woche waren ja die Neuheitenkonferenz, es kommen ja auch, was der Teufel noch die, neben den von uns fünf angesprochenen Baureihen, kommen ja trotzdem ja noch jede Menge andere Sachen, also im Rundballenpressenbereich, tatsächlich beim Mähdrescher auch, sind da mehrere Sachen, mehrere neue, also ja, was soll ich sagen? Das sind halt, ihr habt Detailverbesserungen da gemacht.
Genau. Im Ideal passieren viele, viele Änderungen zur Model Year 26. Cleaning-Schuh verändert, Schrägförderer verändert. Wir haben ein neues Cyclone Plus Reinigung für das Model Year 26. Ganz, ganz viele Detailsachen, auch schon im Vorgriff, was da mal noch Neues, Großes kommt. Und das zeigt auch die kontinuierliche Innovationskraft der Marken. Auch wie du eben beschrieben hast, an der Rundballenpresse Rotana bei einer Verbesserung des Schnellwechselsystems. Ein kleines Feature, aber es zeigt kontinuierlich das, was wir tun.
Ja, im Bindebereich, also das sind auch diverse Neuerungen.
Absolut. Und für uns ist es auch so, dass wir ja auch im Grunde genommen bei dem R&D oder wie sagt man das schnell, Engineering Investment zwar ein bisschen jetzt runtergenommen haben, aber vom Prinzip her sind wir weiter mit Volldampf da drin und investieren sowohl in das Thema Stahl und Eisen, aber auch ganz, ganz, ganz stark in das Thema eben Elektrifizierung, Digitalisierung, Vernetzung.
Intelligenz
der Maschinen. Intelligenz und natürlich, da kann ich nur alle einladen, wie wir zusammen auf der Agritechnica, ich sag mal side by side, Fendt und PTX als unsere neue Technologiemarke wirklich auch dort stehen. Und das ist sichergestellt, dass alle neuen Technologien, die PTX, als unsere neue Technologiemarke.
Also für die Zuhörer, die jetzt da nicht wirklich was anfangen können, das ist im Grunde das Joint Venture, das ihr mit Trimble, mit der Trimble-Technologie, habt ihr das ist eine Neuschaffung vom letzten Jahr gewesen, ist die Firma, eure Tochterunternehmen PTX entstanden. Genau. Da gehört Müller Elektronik dazu. Genau. Also da sind ja ganz viele Technologien. Also das ist schon. Das ist ein richtiges Brainpool, den ihr da geschaffen habt.
Danke nochmal für den Hinweis, dass du sagst, lass mich nochmal darauf eingehen. Was ist PTX für den Zuhörer? Wir hatten schon einige Aktivitäten in dem Bereich und hatten auch schon einige Start-up-Unternehmen mal unter unseren Schirm geholt. Und im letzten Jahr, wie gesagt, die große Akquisition getätigt, dass wir ein JV gemacht haben, aus Trimble die Landtechnikaktivitäten herausgenommen haben. 85% der Aktivitäten sind unsere. Und unter dem Dach PTX, Precision Technology, haben wir einmal PTX Precision Planting und einmal PTX Trimble, wo wir unter der Marke alle Technologiethemen jetzt vereinigen. JCA und vieles andere. Und unter anderem gehörte ja damals auch schon zu Trimble Müller Elektronik, die natürlich super innovativ sind für das klassische OEM-Thema. Ja, also Zulieferer für eine Menge anderer Landtechnikfirmen und im Grunde
Terminals,
ganz Panels, viele, ja. Kabelstränge und Software auch schreiben. Und können wir noch, das ist ja immer so eine offene Frage, wird es noch große Innovationen in Stahl und Eisen geben? Fragezeichen. Oder wird noch alles im Endeffekt im nächsten
digital
sein? Ja. Ich persönlich glaube, es muss und wird immer ein Mix aus beiden sein.
Ja aber also, ich glaube, also vielleicht, was man überhaupt noch nicht den Ausdruck jetzt gerade angesprungen haben, in Richtung Autonomisierung, also und Automation. Also wenn ich habe gerade im Kopf, ich glaube, ihr präsentiert ja auch unter anderem diese Parallelfahrt, also zum dass der Mähdrescher den Treckerfahrer beim Überladen steuert. Das ist ja okay. So eine alte oder schon eine bekannte Trimbeltechnik gewesen und ich glaube, die ist jetzt künftig kann man die käuflich erwerben bei
absolut
bei euch
also jetzt. Unter dem, also das vielleicht auch nochmal, was ist das Geschäftsprinzip von PTX? Und das ist, glaube ich, auch absolut unique in der Industrie. Und wir sind eigentlich, glaube ich, der einzige, der sich diesem Geschäftsfeld widmet. PTX als Technologiebrand wird auf der einen Seite Dinge entwickeln, die wir in unsere Fertigprodukte einfügen. Selbstverständlich zuerst in Fendt und dann vielleicht auch mal irgendwann gefolgt in Massey Ferguson.
Du meinst in Richtung Nachrüstlösung.
Komponenten und ja. So weiter. Das zweite ist, was wir eben gesagt haben, Müller, die an externe OEM-Partner was liefern und das größte Geschäftsfeld. Und das macht es so besonders, was ECO als Konzern tut, ist im Grunde genommen das sogenannte Nachrüstgeschäft oder wir nennen es auch in Retrofit. Mhm. Und das eröffnet dem Konzern nochmal ganz andere wirtschaftliche Möglichkeiten. Also da, wenn ich jetzt mal ja, sage, da draußen,
ja,
dann sind es halt wirklich global eine Menge an Landmaschinen draußen, die im Grunde genommen noch in Stahl und Eisen hervorragend sind, vielleicht wenige Nutzungsstunden erst abgeliefert haben und können eigentlich im Grunde genommen noch weiter sein, aber denen fehlt im Endeffekt die neueste Technologie. Lass mal mit dem einfachsten Thema anfangen, wie Lenkungssysteme. Ja, das ist im Grunde genommen nachrüstbar. Wir sind ja in dem Bereich Precision Planting, dass wir bestehende Legegeräte modernisieren. Und das ist eine Besonderheit, die, glaube ich, kein anderer Wettbewerber im weltweiten Markt hat, sondern im Grunde genommen Technologie nicht nur für das Hauptprodukt entwickelt, sondern auch gleichzeitig für den Nachrüstmarkt.
Ja, auf die Art und Weise könnt ihr viel höher skalieren, weil, lass mal für die Zuhörer, die das nicht so im Blick haben, wir verkaufen seit Jahren so circa 30.000 neue Traktoren. Aber Fakt ist, dass in Deutschland, allein nur in Deutschland, irgendwo 1,7 Millionen Traktoren im KBA, also im Kraftfahrtbundesamt, genau, gemeldet sind. Also um nur mal die Dimension für einen Nachrüstmarkt mal zu greifen. Natürlich kommt da nicht jeder in Frage dafür, aber die Stückzahl ist gar nicht zu greifen, glaube ich.
Dieter, du hast perfekt geschrieben. Die heißt, so diese lebende Population, die da draußen wirklich noch ist, bietet ein Riesenpotenzial für Nachrüstlösungen. Und das ist auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, im Grunde genommen Maschinen weiterhin zu ertüchtigen und sie im Grunde genommen weiterhin komplexen Arbeitszugängen auch nutzen zu lassen. Das halte ich für extrem wichtig. Skalierung ist, glaube ich, ganz wichtig nochmal zu erwähnen, Dieter, du sprachst es ja auch gerade an. Diese Technologie zu entwickeln, ist sehr anspruchsvoll. Wir sind nicht in einem Automotive-Markt. Ja, also die Stückzahlen sind kleiner. Ja. Und für die im Verhältnis weniger Landtechnikindustrie, sowas nur alleine zu entwickeln, das ist sehr kostspielig. Aber in dem Moment, wo wir auch noch gleichzeitig Umsatzmöglichkeiten haben für bestehende Populationen und dieses Retrofit-Geschäft zu machen, kommen wir einfach mit wesentlich besseren Skalierungen zurecht. Das muss man ganz, ganz klar sagen.
Mhm. Wir könnten uns noch stundenlang unterhalten.
Ja, bitte.
Wir müssen irgendwo mal, glaube ich, so ein bisschen so die Kurve kriegen. Und da würde ich gern zum Abschluss würde ich dir noch so eine persönliche Frage gern stellen. Du hast da schon oder wir haben das ja schon mal kurz thematisiert, dass du ja auch, dass du wirklich die beiden Welten kennst. Aber du kennst eigentlich sogar noch, das haben wir noch nicht, sogar die dritte Welt. Du bist nämlich auch noch Landwirt auch noch. Was würdest du jetzt sagen? Kannst du so irgendwo was so bei dir im Kopf hängen geblieben ist aus dem vergangenen Jahr, so mit Kunden erinnern, so einen Moment und auch was du irgendwo in der Phase, die ja irgendwo die sehr volatil, wir haben gesagt, Rekordpreis bei Rindfleisch, gleichzeitig schlechter Preis bei Getreide. Was würdest den Leuten so abschließend, du als Christoph Kröblinghoff, was würdest denen gern mitgeben? Es ist große Frage, gibt ja viele Möglichkeiten.
Genau. Vielleicht im Zuhörer, wie man so schön sagt, mein Home ist wirklich Landwirtschaft. Wir haben in der fünften Generation noch einen landwirtschaftlichen Betrieb, der in einer Maschinengemeinschaft mitläuft. Aber es gibt mir immer wieder den Anreiz, mindestens alle 2 Tage mal eben in die Börsen zu schauen, was kostet Weizen, was kostet Raps, was macht der Future für nächstes Jahr, was kostet Kalkamon, was kostet dieses und jenes. Bringe das natürlich auch immer selber in Abhängigkeiten zu den Aktivitäten, die wir zu Hause machen. Und das hilft mir nach wie vor besser mein Business, unsere Kunden, aber auch Gespräche mit Mitarbeitern auch zu führen und auch dort auch Einfluss zu nehmen. Ich mache das ja jedes Jahr nochmal, dass ich in den Sommermonaten, wenn wir hier unsere Betriebsruhe haben und das Werk halt eben schließen, das müssen wir machen, damit wir ad hoc alle Mitarbeiter in den Urlaub schicken und im Produktionsbereich wiederzukommen. So war ich dieses Jahr wirklich fast 2,5 Wochen durchgehend nur im Feld. Begonnen hat das Ganze bei furchtbarem Regen in Sachsen. Wir waren in Sachsen-Anhalt, in allen Regionen Brandenburgs und auch Mecklenburg-Vorpommern auf Rügen. Es hat da in der Woche gemündet mit wirklich einer tollen Vorführung und intensiven Gesprächen mit einem landwirtschaftlichen Beratungsunternehmen, einer der 3 Großen aus Göttingen. Und wir haben wirklich intensivste Gespräche mit den Beratern geführt und das hat mich nochmal nachhaltig getriggert. Da war jetzt nichts, was für mich komplett neu war, aber im Endeffekt diese intensive Diskussion zu hören, was landwirtschaftliche Betriebe wirklich umtreibt, um ihren Erfolg weiter fortzusetzen. Sie haben natürlich auch geclaimt oder reklamiert, dass natürlich deren Inputkosten größer geworden sind. Ja, Landtechnik ist teurer geworden, Düngermittel ist teurer geworden. Und fragen natürlich auch, wie können wir mit neuer Technologie denen helfen, um ihre Profitabilität weiter zu erhöhen. Da war zum Beispiel die Forderung in einer Hypothese, können wir mit mehr Kapitaleinsatz den Arbeitskräftekostenbereich zu reduzieren. Das hat wirklich uns nochmal wirklich herausgefordert, nochmal intensiver über dieses Thema Autonomie nachzudenken. Können wir das nicht im Grunde genommen schneller in den Markt hineinzubringen? Was ist eigentlich die Kalkulation dahinter? Wie viel Profitabilität gibt das eigentlich? Sollten wir dazu kommen, im Grunde genommen in diesen geringen Zeitfenstern von mir aus 24/7 theoretisch durcharbeiten zu können? Der Besuch allein in England zu sehen, was landwirtschaftlich bedeutet nach, ich weiß nicht, haben wir jetzt 5 oder 6 oder 7 Jahre nach Brexit, wie die entkoppelt sind im Endeffekt von den Systemen oder aber auch die Gespräche in Polen zu haben, gibt mir persönlich unwahrscheinlich viel, Landwirtschaft auch weiterhin zu verstehen. Und vielleicht eins, das ist so das Letzte, vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Wir haben ja immer hier unsere Holiday Weeks. Da, wo wir das Werk zumachen, öffnen wir aber das gesamte Forum für Familien. Und viele Familien sind hier unten im Allgäu, machen Urlaub und alle haben oftmals einen agrarischen Background und besuchen uns. Und kommen mit ihren Kindern hier hin. Wir hatten in diesen 4 Tagen 300.000 Besucher, nicht 300, 30.000 Besucher.
Auch sehr viel.
Wir haben, glaube ich, 12 so Pädagogen eingestellt, die eine ganz, ganz tolle Kinderbetreuung machen. Die machen Führerscheine mit dem Trampeltrecker etc. etc.
Ja, ich habe das auch in den Social Media gesehen. Das ist Wahnsinn.
Mir geht es eher darum, zu sagen, ich ermutige im Grunde genommen auch die jungen Zuhörer, nutzen Sie Ihre unternehmerische Fähigkeit, setzen sich damit auseinander, Landwirt zu werden, wenn es auch manchmal schwierig ist, sich durchzusetzen, aber das ist einer für mich persönlich der besten, schönsten, vielleicht auch in Neudeutsch coolsten Berufe. Okay, ja. Und leben Sie dort Ihre unternehmerische Fähigkeit aus, denn Landwirtschaft hat Zukunft, daran glaube ich wirklich. Das triggert mich jeden Tag und ermutigt mich und auch das Unternehmen Fendt weiterzuentwickeln.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Christoph, ja.
Alles klar. Ja, das war der Trecker Talk Podcast mit Christoph Kribbelnhof. Herzlichen Dank für die Informationen und die Insights, die du jetzt gerade auch nicht nur über euer Unternehmen, sondern eigentlich auch über die Branche den Zuhörern hast wissen lassen. Uns gibt es schon bald wieder, überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf der Homepage des New Ideas Think Tank. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie uns wohlgesonnen. Ihr Dieter Denzer.
Vielen Dank, Dieter, dass du hier gewesen bist. Und ich möchte mich persönlich mal bei dir bedanken, auch für die wirklich tolle und angenehme Gesprächsatmosphäre.